bin seit 1989 in der Roten Flora aktiv, habe seit den 2000er Jahren in Hamburg zahlreiche Versammlungen angemeldet und auch geleitet und bin, wie schon kurz gesagt worden, der Anmelder auch der Vorabenddemo am 6. Juli. Ich bin neben vielen anderen Dingen, die ich in meinem Leben auch sonst noch tue, auch Mitarbeiter im Anwaltsbüro. Und ich habe mich sozusagen aus diesem Querschnitt die letzten 15 Jahre mit den Hamburger Polizeitaktiken, mit der Hamburger Polizei sehr intensiv auseinandergesetzt und fand es jetzt notwendig und richtig und vor allen Dingen auch wichtig, jetzt im Zusammenhang mit dem G20 in Hamburg einen, sage ich mal, Versuch dazu zu wagen, was eigentlich aus polizeilicher Sicht, aus Sicht der Repressionsbehörden mit diesem G20 in Hamburg verbunden sein wird. Was mir darin sehr wichtig ist, also ich habe mich langjährig auseinandergesetzt mit polizeilichen Taktiken, mit dem Vorgehen. Trotzdem sind das Einschätzungen, die ich hier größtenteils auch erstmal vorstelle. Also das heißt, dass da auch viel unklar noch ist, was die Hamburger Polizei bzw. die Polizeien letztlich wirklich am Ende im Juli da treiben werden. Allerdings fußt das natürlich schon auf den Erfahrungen der letzten Jahre und auch ein bisschen zusammen mit der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, mit einer Auswertung dessen, was die Polizeien zumindest hier in der Bundesrepublik in den letzten 10 Jahren in dem Zusammenhang halt angestellt haben. Stichwort ist sowas eben wie Summit Policing. Ja, der G20 in Hamburg. Ganz formal ist der Grund der, dass die Bundesrepublik in diesem Jahr den Vorsitz für den G20 eben hat. Und es ist eben so, dass die vorsitzende Nation eben auch Gastgeber für den G20 ist. Und deswegen ist Angela Merkel diejenige, die also auf die glänzende Idee gekommen ist, dass es eine wunderbare Sache wäre, den G20 in Hamburg durchzuführen. Es ranken sich da so ein paar Mythen über die Frage, warum dieser G20 nun in Hamburg tatsächlich stattfindet. Es heißt, oder man konnte es immer wieder auch nachlesen, dass es möglicherweise auch seinen Hintergrund darin hat, dass man quasi über diesen Gipfel auch versuchen will, die in Hamburg relativ starke linke Szene auch damit anzugreifen und strategisch auch zu schwächen. Ich glaube aber ehrlich gestanden, dass die Gemengelage wesentlich trivialer und überschaubarer ist, weil es eben vor allen Dingen darum ging, dass Hamburg sich, als letztes Jahr klar war, Angela Merkel sitzt der G20 vor, sich erinnert hat, dass es da jemanden in Hamburg gibt, der es gerne groß mag. Hamburg hat sich ja letztes Jahr um die Olympiade 2024 beworben. Und es war wohl so, dass Olaf Scholz es für eine glänzende Idee hält, um sich schon mal als Metropole von Weltrang zu positionieren, dass es doch dann der Stadt sicherlich gut ansteht, auch Gastgeber eines G20-Gipfels zu sein. Und wie gesagt, ich habe nicht dabei gesessen, aber wie gesagt, es dürfte tatsächlich diese vergleichsweise triviale Gemengelage sein, die dazu geführt hat, dass eben die Entscheidung auf politischer Ebene gefallen ist, dass der G20 in Hamburg sein soll. Weil eins kann man ganz sicher sagen, die Polizei ist nicht gefragt worden. Nicht ohne Grund hat dann Hartmut Dudde, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen, dann also in dem Mitgliedermagazin der Deutschen Polizeigewerkschaft bereits im August letzten Jahres eben mitgeteilt. Und der Kernsatz ist eben der in einem Interview: Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass eine Großstadt wie Hamburg aus Sicherheitsgesichtspunkten nicht der idealste Ort für solche Veranstaltungen ist. Das ist vergleichsweise diplomatisch, aber in der Sache völlig eindeutig. Das vermittelt sich relativ klar und das ist eigentlich auch das, was hinter den Kulissen eigentlich alle, die irgendwie Ahnung von Polizeiarbeit haben, es gibt eigentlich überhaupt keine dümmere Idee und aus polizeilicher Sicht eigentlich nichts weniger Beherrschbares, als so eine Versammlung in Hamburg abzuhalten. Was da eben tatsächlich auch hinter den Kulissen bereits debattiert wird, mag hier dieses Zitat der letzten Innenministerkonferenz, der innenpolitischen Sprecher der Union. Da gab es dann auf der letzten Innenministerkonferenz ein nicht öffentliches Briefing, wo also quasi informiert wurde, was so der Stand der Dinge ist. Und Thomas Blenke, CDU, alle waren erschreckt bis entsetzt, was da auf die Stadt zuzukommen scheint. Es ist tatsächlich so, dass es auch ein 20-seitiges internes Behördenpapier, also Papier der Hamburger Polizei gibt, das der Presse auch zugespielt worden ist, allerdings bis jetzt nicht einzusehen war. Aber es wurde jedenfalls von den Pressevertreterinnen, die das gelesen haben, eben kolportiert, dass also die Hamburger Polizei in diesem Szenario wohl tatsächlich auch zumindest auch Tote für theoretisch denkbar hält, im Rahmen der geplanten Gegenproteste gegen den G20-Gipfel. Ich möchte jetzt im Folgenden ein bisschen was erzählen zu den Rahmenbedingungen solcher polizeilichen Arbeit. Es gibt zwei wesentliche Elemente, die im Zusammenhang mit der polizeilichen Vorbereitung auf den G20-Gipfel relevant sind. Zum einen ist es natürlich selbstverständlich die gipfelkritischen Proteste, die zu erwarten sind. Aber es gibt ein zweites Element in der Sicherheitsvorbereitung der Polizei. Darüber wird natürlich auch aus psychologischen Gründen wenig gesprochen. Aber das ist natürlich ganz klar auch die Gefahr islamistischer Anschläge. Das ist ja generell bei den deutschen Polizeien insgesamt ein Thema, das spätestens seit den Anschlägen von Paris in allen Polizeien ganz oben angesiedelt wird. Es gab jetzt sehr viele Umstrukturierungen in den polizeilichen, strategischen und taktischen Einsatzkonzepten. Wir kommen da auch noch gleich bei diesem Stichwort Survivor, was da auch gefallen ist. Es betrifft auch die Ausrüstung der bundesdeutschen Polizeien und es betrifft insbesondere aber eben auch die Einsatztaktiken, die in den letzten dreiviertel Jahren also erheblich an diese auch neue und aus meiner Sicht tatsächlich auch bestehende und reale Gefahr, die allein aus Bereich islamistischer Terrorismus ohne Frage besteht. Also das sind diese beiden Elemente, rede ich mal darüber, wo ich ein bisschen mehr von verstehe, und das sind natürlich die globalisierungskritischen Proteste, die erwartet werden, auch wenn natürlich in der politischen Mobilisierung immer wieder auch deutlich gesagt wird, dass es hier natürlich nicht um Köpfe geht, sondern dass es ja um die Politik des G20 geht, dass es darum geht, gegen eine menschenverachtende Politik auf die Straße zu gehen und den G20 als politische Institution anzugreifen politisch, ist natürlich aber trotz allem klar, dass natürlich Namen wie Putin, wie Erdogan, wie Trump, dass das natürlich auch selbstverständlich mobilisierenden Charakter hat. Das sind also zwei Elemente, die natürlich in der Tat der Polizei in Hamburg und auch an den anderen beteiligten Sicherheitsbehörden ganz sicherlich den Schweiß auf die Stirn treiben. Im Moment ist das öffentliche Sprech in Hamburg so, wir haben im Dezember 2016 den OSZE-Gipfel in Hamburg zu Gast gehabt. Das war eine gelungene Generalprobe, die gezeigt hat, dass die Hamburger Polizei in Kooperation mit den anderen Polizeidienststellen der Bundesrepublik in der Lage ist, so ein Gipfelereignis zu stemmen. 15.000 Beamte haben in einem wie ein Uhrrad ablaufenden Einsatz für die Sicherheit in der Stadt gesorgt und haben gezeigt, dass eben auch der G20 stemmbar ist. Dann wurde immer wieder deutlich formuliert in den letzten 4 Monaten, es wird für die Hamburgerinnen und Hamburger nur minimale Einschränkungen in ihrem Alltag geben, da es nur wenige wirkliche, echte Sicherheitszonen gibt. Und selbstverständlich wird demokratischer und legitimer Protest auf jeden Fall zugelassen. Und es werden also nur minimalste Einschränkungen des Versammlungsrechts, soweit es eben die Sicherheitslage erfordert, überhaupt nur erfolgen. Die Zahl von 15.000 Beamten, die wohl beim OSZE jedenfalls nach offiziellen Angaben eingesetzt worden, werden im Moment eben auch als die Zahl kolportiert, die also in Hamburg auch im Juli zum Einsatz kommen soll. Und damit fange ich dann jetzt mal an, mich vorzuwagen in die Frage von Einschätzung, was da auf uns zukommt. Es gibt polizeilich eine Größe, die sagt, man braucht pro gewaltbereiten Extremisten, der also auf einer Versammlung oder auch sonst gewalttätig wird, 3 Polizeivollzugskräfte. Ne, das ist also dann hier 3:1. Das ist ja nicht nur ein politischer Slogan. Irgendwann wird das natürlich gekappt. Das ist klar, aber die Polizei spricht jetzt im Moment davon, dass sie zum Beispiel bei der Vorabenddemo am 6. Juli mit insgesamt derzeit 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnet und davon aber ausgeht, dass davon etwa 4.000 gewalttätig sind. Also wenn man dann kurz mathematisch wird, dann hätten wir jetzt rein rechnerisch, müssten da schon 12.000 Polizeivollzugsbeamte und Beamtinnen an den Start gehen. Wie gesagt, das ist natürlich so Unsinn. Aber trotz allem ist die Zahl von 15.000 natürlich eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit, weil wenn wir dann mal kurz in die Logik eines mehrtägigen Gipfels gehen, dann muss man natürlich diese Zahl durch zwei teilen. Also man weiß zwar von Castortransporten, dass auch Einsatzzeiten mal 18 bis 20 Stunden sein konnten, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es ungefähr also so 12-Stunden-Schichten bei den Hundertschaften geben wird. Das heißt, wir haben 15.000 Bullen, das teilen wir dann mal durch zwei, dann sind wir bei 7.500. Dann sind natürlich nicht alle auf der Straße, also es gibt natürlich Hintergrundrauschen, die sitzen teilweise auf den Autos, die sitzen in den Einsatzstäben, die sitzen eben teilweise auch in den Stabseinsatzzentralen. Wenn wir mal konservativ bleiben, dann sind da also immer noch 6.000 im Einsatz. Die müssen allerdings die Protokollstrecken bewachen, die müssen umfangreiche Objektschutzmaßnahmen durchführen, sagen wir mal 2.000, und dann wird es also schon relativ überschaubar, was da noch an Beamten auf der Straße steht. Und das eben angesichts der Größe des Protestraumes, den es gibt. Für den 7. Juli ist eine also hafenweite Blockade geplant. Das heißt also, dass man das mal ganz lässig sagen kann, dass die kolportierte Zahl von 15.000 Beamten totaler Mumpitz ist und wir eher, oder ich jedenfalls, eher von etwa 25, möglicherweise auch bis zu 30.000 Beamten letztlich, die eingesetzt werden, auszugehen ist. Und das ist dann von dem, was in der Bundesrepublik an Polizeien verfügbar ist, dann so ziemlich das Maximum. Das Bild, was jedenfalls im Moment in Hamburg gezeichnet wird, die Polizei hat alles im Griff, es besteht kein Grund zur Besorgnis, und man sieht mit großer Gelassenheit auch der Tatsache entgegen, dass es in Hamburg eben auch gewalttätige Proteste geben wird. Es ist so, dass die Sicherheitsarchitektur eigentlich seit August letzten Jahres hochgezogen wird. Dazu will ich einmal ganz kurz einen Abriss geben, wie internationale große Ereignisse halt vorbereitet werden. Es ist also mitnichten so, dass die Hamburger Polizei in diesem Zusammenhang die Federführung hat. Das ist auch wichtig zu wissen für die Einschätzung dessen, was da eben auch an Sicherheitskonzepten auch auf uns als Gegnerin dieser Veranstaltung zukommen wird, sondern solche Veranstaltungen werden eben vor allen Dingen, soweit sie in der Bundesrepublik stattfinden, also zentral über das Bundeskriminalamt abgewickelt. Es ist so, dass insbesondere mit den beteiligten etwa 20 Nationen bereits seit letztem Jahr auf dieser Stabsebene, auf internationalen Ebene jetzt regelmäßige Kontakte bestehen und quasi von den teilnehmenden Sicherheitsorganen der Staaten an das Bundeskriminalamt ja sukzessive halt bestimmte Sicherheitsanforderungen formuliert werden. Das findet zusammen statt mit dem Außenamt, das entsprechende Abteilung auch hat, um sozusagen auch das politisch protokollarische Element in diesem Zusammenhang eben auch abzudecken. Und das Bundeskriminalamt, ne, das ist also im BKA-Gesetz eben festgelegt, dass das Bundeskriminalamt eben in Abstimmung mit ausländischen Sicherheitskräften eben die Sicherheitschoreografie entwirft. Und das ist eben besonders deswegen sehr bedeutsam, weil das nämlich in Klartext bedeutet, dass unter anderem der Secret Service, aber auch der türkische Geheimdienst, der russische Geheimdienst, der französische Geheimdienst dann entsprechend ihre Sicherheitsprofile formulieren werden und dass die dann eben auch von der Polizei umgesetzt werden müssen. Das ist eben der Secret Service, der sicherlich von den ausländischen Sicherheitskräften diejenigen sind, die also die weitestgehendsten Sicherheitsanforderungen eben auch stellen werden. Es ist so, dass der Secret Service mit Vorauskommandos von bis zu 300 Beamten sich wahrscheinlich schon jetzt, so spätestens ab April, Mai in Hamburg aufhalten wird. Und es gibt eine Besonderheit da drin, dass der Secret Service gerade auf die Hamburger Polizei nicht nur nicht gut zu sprechen ist, sondern auch extreme Vorbehalte in der Frage hat, mit welchen offenen Karten bezüglich des Sicherheitskonzeptes sie agieren, weil ihr erinnert euch, dass die Attentäter des 11. September über ein Dreivierteljahr in Hamburg-Harburg ihren Anschlag auf die World Trade Center vorbereitet haben. In Hamburg waren die Sicherheitsbehörden völlig ahnungslos über diese Aktivitäten. Und das ist eben auch in den USA damals erstens bemerkt und zweitens vor allem seitdem nicht vergessen worden. Insofern gibt es da eben auch tatsächlich wirklich Vorbehalte über die Frage der Professionalität der insbesondere Hamburger Polizei. Weitere Akteure darin sind dann eben unter anderem der britische Geheimdienst, MI6 und MI5 sind das vor allen Dingen. Französischer Geheimdienst natürlich auch und dann natürlich der türkische Geheimdienst und schließlich vor allen Dingen auch der russische Geheimdienst. Und damit sind eben auch alles finstere Gestalten. Und das muss man einfach auch für die Sicherheitsarchitektur, die im Juli eben in Hamburg auch dann letztlich polizeilich durchgesetzt werden, wissen, dass also die Frage, ist die rote Flora in Steinwurfweite zur Messe hallen und kann sich die Hamburger Polizei, die sich den Affront erlauben, die rote Flora in der Zeit dicht zu machen? Das interessiert ehrlich gestanden die jetzt hier gerade kurz skizzierten Akteure mit Verlaub einen Scheißdreck. Da wird es eine klare Ansage geben, welche Sicherheitszone sie erwarten. Und da werden also auf irgendwelche lokalen Hamburgensien auch auf die Frage, ob eben das besonders intelligent ist, also im Karolinen- und Schanzenviertel, das nun mal ohne Frage auch ein alternativ geprägter Stadtteil trotz Gentrifizierung auch nach wie vor ist, also ob das wirklich so durchsetzbar sein wird, dass die Leute also sich weder an die Fenster bewegen noch unerwarteten Besuch einfangen, das wird man dann mal sehen. Formal ist es aber so, dass eben jetzt die polizeiliche Vorbereitung des G20 in Hamburg läuft. Es gibt seit August letzten Jahres eine besondere Aufbauorganisation zu diesem Thema, die mit 16 Beamten und Beamtinnen begonnen hat. In Hamburg ist das natürlich, ich will das kurz halten, natürlich das die LKA Staatsschutzabteilung. Es ist vor allen Dingen auch hier noch die Fachabteilung der Spezialeinheiten und es sind in Hamburg aber auch hier die regionalen Gliederungen des Landeskriminalamtes. Ich erwähne das nur deswegen, weil es natürlich so ist, dass nicht nur das Hamburger Landeskriminalamt, sondern alle Landeskriminalämter, also auch hier die Berliner Staatsschutzabteilung, natürlich sich mittlerweile mit dem G20 ganz intensiv beschäftigen. Ich will es nicht ausschließen, dass zum Beispiel jetzt hier auch eine Beamter oder eine Beamtin möglicherweise hier auch verdeckt im Publikum eben auch sitzt, um sich sozusagen jetzt zu informieren, was wir hier sozusagen miteinander diskutieren und austauschen. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich jetzt laufend von den verschiedenen Landeskriminalämtern die Lagebilder erstellt werden, um nach Hamburg eben durchzufunken, mit welcher Mobilisierung eben entsprechend aus den verschiedenen Städten zu rechnen ist. Und es da also auch einen stetigen Austausch gibt, ist davon auszugehen, dass auch Verbindungsbeamte regelmäßig jetzt nach Hamburg reisen, auch direkt vor Ort Bericht erstatten, beziehungsweise auch umgekehrt eben auch dann, und nicht nur umgekehrt, sondern dass auch Verbindungsbeamte dann bei den eigentlichen Protesten eben auch die Hamburger Polizei unterstützen werden. Und darf sich das ein bisschen so vorstellen, wie es bei den Fußballspielen auch gängig ist. Da gibt es ja die szenekundigen Beamten, die dann immer mit ihrem sogenannten Klientel mitreisen. Und das wird sicherlich auch während des G20 sein, dass jetzt zum Beispiel auch LKA-Beamte des Berliner Staatsschutzes sich in Hamburg aufhalten werden, die eben unter Umständen dann auch im Zusammenhang mit BFE-Erkenntnissen, also von Basis und Festnahmen, Einheiten zur Strafe der Identifizierung direkt vor Ort in Know-how zur Verfügung stellen werden. Ich will ganz kurz einen Überblick geben, wer in der Bundesrepublik gerade tätig ist. Es ist also in Hamburg natürlich, wie gesagt, ein Ausschuss der Polizei, in dem die Innenbehörde vertreten ist, in dem aber auch die Feuerwehr vertreten ist, in dem die Bundespolizei mit lokalen Gliederungen vertreten ist. Die Bundeswehr ist auch bereits jetzt schon eingebunden. Es werden auch Hilfsdienste wie Technisches Hilfswerk, aber auch DRK und ähnliche eingebunden sein. Ansonsten gibt es natürlich eine Zusammenarbeit logischerweise mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, den Landesämtern, den verschiedenen LKAs, allerdings auch dem militärischen Abschirmdienst und auch dem Bundesnachrichtendienst. Weiter spielt auf jeden Fall eine Rolle natürlich das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Spielt eine erhebliche Rolle natürlich auch die Auseinandersetzung mit möglichen islamistischen Anschlägen. Ich glaube, niemand von euch wird das Informations- und Kommunikationstechnikzentrum kennen. Das ist eine Sondereinheit der Bundespolizei, die ich in dem Zusammenhang deswegen ganz gerne hinweise, weil das eine Institution ist, die seit den 50er Jahren existiert hat in der Bundesrepublik, allerdings überhaupt erst 1994 legalisiert worden ist. Das ist eine Spezialeinheit, die für technische und akustische Überwachungsmaßnahmen des damaligen Bundesgrenzschutzes gegründet wurde, jetzt für die Bundespolizei aktiv ist. Das sind die, die tatsächlich in den 70er Jahren die Zellen in Stammheim auch verwanzt haben. Das waren also gar keine Verfassungsschützer oder gar LKA-Beamte, sondern das ist damals eben von dieser illegalen, geheimen BGS-Einheit durchgeführt worden. Wie gesagt, seit 1994 legalisiert. Führen sie eine zwar sehr versteckte Existenz, sind aber in der Tat auch schon bei den Gipfeln in Heiligendamm sehr aktiv gewesen und für Überwachungsmaßnahmen eingesetzt. Aber ein wichtiges Element auch in diesem G20-Gipfel spielt einfach auch nochmal der Einsatz der Bundeswehr. Also formal juristisch ist das ja so, dass es immer noch im Artikel 35 Grundgesetz geregelt ist, dass die Bundeswehr also nur wirklich in Ausnahmefällen im Inneren eingesetzt werden darf. Das sind also Naturkatastrophen oder Notstände ganz besonderer Art. Also das Oder-Hochwasser 97 und auch die Bekämpfung der Vogelgrippe, das mag man ja noch irgendwie, da mag man vielleicht noch irgendwie mitgehen, dass das also Gründe sind, für im Inneren eingesetzt zu werden. Tatsächlich führt aber schon, da gibt es eben schon seit etwa 15 Jahren einen massiven Versuch, diese grundgesetzlichen Beschränkungen, also jetzt massiv wirklich aufzuweichen. Ihr habt vielleicht alle mitbekommen, dass es vor, ich glaube, 4 Wochen auch eine erste koordinierte Übung von Polizei- und Militäreinheiten gab. Das ist schlichtweg grundgesetzwidrig. Der Hintergrund war natürlich, das ist immer die gleiche Blaupause für solche fortgesetzten Versuche, auch Dinge aufzuweichen, eine extreme Terrorlage. Und ihr wisst vielleicht, als letztes Jahr es in München einen Amoklauf durch einen Einzeltäter gab, wo über mehrere Stunden nicht ganz klar war, ob es eben doch möglicherweise mehrere auch terroristische Tätergruppen, die koordiniert agieren, gibt, war es auch so, dass sich tatsächlich in München auch schon bewaffnete Bundeswehreinheiten von selber in ihren Kasernen in Bereitschaft gesetzt haben, um möglicherweise dann auch direkt eingreifen zu können. Formal funktioniert das so, dass bundesweit es Bezirksverbindungskommandos bzw. Kreisverbindungskommandos gibt. Die haben sozusagen einen Anschluss an die lokalen Polizeibehörden, an Katastrophenschutzinstitutionen. Da wird auch regelmäßig getagt und sich ausgetauscht. Und genau in diesem Rahmen bietet eben dann auch die Bundeswehr regelmäßig ihr Know-how an. Und es ist sehr interessant, dass auch schon beim OSZE jetzt im Dezember letzten Jahres eben in der Tat auch die Bundeswehr schon wieder in Hamburg im Einsatz war und eben unter anderem Sanitätsdienstleistungen und Funkdienstleistungen Amtshilfe geleistet hat und auch ein Eurofighter abgestellt hatte zur möglichen Luftraumüberwachung. In Heiligendamm war das ja 2007 auch schon so, dass dort auch Fennec-Aufklärungsgerät zum Einsatz gekommen ist. Und es ist auch jetzt bereits fester Bestandteil der G20-Vorbereitung, dass auch die Bundeswehr wieder im Rahmen dieser zivil-militärischen Zusammenarbeit eben auch eingebunden sein wird. Und ich gehe davon aus, dass das der weitere Versuch sein wird, eben hier eine neue Bresche für diese Aushöhlung von einer richtigerweise Verbot des Einzelnen im Inneren geleistet werden wird. Ich habe das Stichwort Summit Policing schon gesagt. Wir haben also eine Situation, in dem es ein doch relativ abgestimmtes polizeiliches Konzept geben wird, was jetzt in Hamburg vorbereitet werden wird. Es ist so, dass die Polizei natürlich jetzt in einem ständigen Prozess der eben Lageauswertung ist, der Gefahrenanalyse und eben der Abstimmung von entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. Es ist so, dass der G20-Stab zuletzt in einem etwa 4-wöchigen Takt in einer großen Lage sich getroffen hat mit der Feuerwehr, der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und wie auch schon erwähnt der Bundeswehr in einem regen Planungsaustausch steht. Es ist aber auch so, dass jetzt über das Bundeskriminalamt auch schon bereits die Vorauskommandos der ausländischen Sicherheitsbehörden in diese Auswertung und Vorbereitung auch einbezogen werden und in diesem Zusammenhang eben auch jetzt die Sicherheitsapparatur langsam hochgefahren wird. Grundsätzlich ist das so, dass das offizielle Polizeisprech im Moment ist, dass es 2 Sicherheitszonen in Hamburg geben soll während des G20-Gipfels. Das rote hier, das sind die Messehallen. Hier, ne, also Sternschanze, hier ist die Schanze, hier unten St. Pauli Süd, hier Heiligengeistfeld, hier geht es in den Innenstadtbereich. Ich weiß nicht, wer sich in Hamburg auskommt, also nur ein bisschen zur Orientierung. Das ist hier der Dammtorbahnhof, hier ist der Sternschanzenbahnhof, die Rote Flora befindet sich ungefähr hier. rote Zone, das ist, sind die Messehallen selber. Und dann soll es einen zweiten Sicherheitskorridor geben, der überwiegend tatsächlich im nicht bebauten Gebiet sich hier derzeit befindet. Und nur in diesem Bereich gibt es einige wenige Straßen, wo nach derzeitiger Behauptung der Polizei Anwohnerinnen und Anwohner eben sozusagen nur mit Ausweiskontrolle überhaupt nur ihre Wohnung betreten dürfen und derzeit eben auch keinen Besuch empfangen können. Angeblich soll das gesamte Karolinenviertel, also der Zugang soll eben frei bleiben. Es ist jetzt schon so, dass die Elbphilharmonie bereits zur zweiten Sicherheitszone auch schon jetzt erklärt worden ist. Ich erkläre auch noch gleich ein bisschen später, warum. Operative Maßnahmen laufen natürlich in dem Zusammenhang auch schon so. Es ist natürlich völlig klar, dass die Telefon- und Internetüberwachung, die Überwachung des Mailverkehrs, allerdings auch umfangreiche Observationsmaßnahmen, aber auch Standobservationen in Hamburg sowieso laufen. In Hamburg gab es vor 2 Wochen eine Aktionskonferenz im St. Pauli-Stadion. Da kann man auch, das dürfte so klar sein, das Amen der Kirche, dass eben, es waren über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort, dass es eben auch dort schon zu einer gezielten Überwachung auch der dortigen Funkzellen gekommen sein wird. Das ist natürlich eben auch dann genau das Raster, was eben über verschiedene andere Aktivitäten auch im G20-Kontext natürlich gelegt werden wird. Und auch dann natürlich der Versuch der Polizei, wenn man das dann kombiniert mit Observationserkenntnissen, mit Erkenntnissen aus der Überwachung des Mailverkehrs und auch der Telefonüberwachung, dass man natürlich irgendwann auch bis zum Juli aus polizeilicher Sicht in der Lage sein wird, eben auch zu entscheiden, welche Aktivistinnen und Aktivisten eben auch möglicherweise wichtige Funktionen in der Gegenmobilisierung wahrnehmen und da auf diesem Grundlage eben auch Maßnahmen, zu denen Christian nachher noch mehr sagen wird, also Gefährderansprachen, möglicherweise auch vorbeugende in Gewahrsamnahmen, werden sich natürlich auf solche Erkenntnisse auch dann rufen. Natürlich gibt es auch jetzt schon in Hamburg eine große Überwachung eben auch von anschlagsrelevanten Zielen und logistisch zu schützenden Objekten. Da darf man auch davon ausgehen, dass da auch kein Aufwand zu groß ist. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für Berlin. Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von auch sogenannten Mobilisierungsstraftaten, zu denen ich später noch was sagen werde. Wozu ich jetzt aber noch mal kurz kommen möchte, ist die Frage, neben den Sicherheitsvorbereitungen, die die Polizei in Hamburg jetzt, wie gerade skizziert, eben schon laufen haben wird, was ist eigentlich ein realistisches Mindestszenario, was man erwarten kann? Also wenn man auf Luftlinie .org geht und sozusagen mal über Entfernung sich dort informiert, dann habe ich hier mal die Entfernung 1 Kilometer eingegeben. Also ich hatte dann dort Messegelände eingegeben und Schulterblatt. Netterweise ist das dann von selber gleich aufs Schulterblatt 71 gesprungen. Das Schulterblatt ist ein bisschen länger, das fand ich dann ganz charmant. Das ist eine Strecke von 1,18 Kilometern, wie ihr seht. Der Hintergrund ist der, welche Mindestanforderungen gibt es eigentlich von Institutionen wie dem Secret Service. Wenn man also die Mindestanforderungen des Secret Service für den Obama-Besuch hier in Berlin zugrunde legt, aber auch zum Beispiel des Obama-Besuchs in Hannover, Herrenhausen. Da gibt es die Gärten, die damals Obama besucht hat. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Stadtteil, der bekannt ist für eine mobilisierungskräftige und hochaktive autonome Szene. Und selbst für diesen Bereich gab es also die Mindestanforderung, dass der Secret Service eine rote Zone von 1 Kilometer erwartet hat, in dem es also keinen Individualverkehr mehr geben darf, in dem sozusagen der Zugang polizeilich überwacht wird und in dem die besagten dort lebenden Anwohner und Anwohnerinnen sich nicht an den Fenstern zeigen dürfen. In diesem Bereich wurden Scharfschützenkommandos der Polizei postiert und in diesem Bereich ist das öffentliche Leben sozusagen zum Erliegen gekommen. Wenn man nur mal diese Minimalanforderung und wie gesagt, das Hamburger Schanzenviertel mit zum Beispiel der Roten Flora ist einfach eine andere Liga. Das hat, glaube ich, jetzt auch hier nichts mit Mythos zu tun oder mit autonomen Gewaltfantasien und von Kraftmeierei. Aber das ist also aus meiner Sicht das absolute Minimum dessen, was von der Hamburger Polizei erwartet werden wird, was also allerspätestens am 7. und 8. Juli also sozusagen ein Bereich sein soll, der also von jeglichen Störungen freizuhalten ist. Es gibt eine klare Ansage von Sicherheitsbehörden, dass man erwartet, dass es keinerlei Demonstration im unmittelbaren Bereich des G20-Gipfels geben wird. Und ihr wisst, es gibt ja sowas wie das Versammlungsgesetz, in dem geschrieben steht, dass Protest in Sicht und Hörweite zum Protestanlass durchzuführen ist. Und das sind natürlich zwei Dinge, die in einem völligen, diametral entgegengesetzten Widerspruch zueinander stehen. Und wo auch die Polizei in Hamburg gerade versucht, auch scheibchenweise die polizeiliche Wahrheit und Realität, die da im Juli auf uns zukommen wird, in kleinen Häppchen und Dosen schon mal langsam der Öffentlichkeit die bitteren Pillen nun schlucken zu geben. Es ist jetzt so, dass mittlerweile bekannt geworden ist, dass in der Elbphilharmonie, die ja bekanntermaßen nun mal im Hafen liegt, die Staatschefs und Chefinnen, wenn es sowas gibt, am Abend des 7. Juli sich zu einem großen Event treffen werden. Das heißt also, dass genau in diesem Bereich eben auch den Tag über blockiert werden soll. Insofern gibt es auch da schon für die Polizei eine ganz große Herausforderung, dass überhaupt sie da ihre Teilnehmer an diesem Tag dorthin bekommen wird. Vor etwa 3 Wochen gab es dann ein sogenanntes Kooperationsgespräch zwischen der Versammlungsbehörde und den Anmeldern der 8. Juli-Demo. Und dort wurde dann eine Karte vorgelegt, die allerdings den Anmelderin eben nicht mitgegeben wurde, und es wurde auch ausdrücklich erwähnt, dass man die auch nicht abfotografieren darf, sondern die wurde den quasi dort in diesem Gespräch vorgelegt und danach auch wieder eingesammelt. Und da ist so ein bisschen dann Orwellsches Sprech schon mal geübt worden, weil ne, dann, man spricht nicht von der roten Zone, sondern da hat man dann ganz aufgeregt und unschuldig von der sogenannten blauen Zone gesprochen. Faktisch aber ist das Blau eben das neue Rot, weil man relativ deutlich gesagt hat, dass also in diesem Bereich, und zwar bis nördlich zum Flughafen, also wenn ich jetzt mal ungefähr der Logik des Maßstabs dieser Karte bleibe, liegt der Flughafen ungefähr da oben. Das ist also, dass in diesem Bereich also Demonstrationen und Versammlungen aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein werden. Und was die Polizei jetzt bis jetzt offiziell angeboten hat, dass sich das Ganze hier unten so am Hafen irgendwie so ein bisschen entlang drücken soll. Heiligengeistfeld, also wahlweise hieß es, ja, Heiligengeistfeld geht nicht, weil da sind immer regelmäßig Bombensucharbeiten und deswegen, die dauern nun dummerweise bis zum 10. Juli. Am 11. Juli für den Schlagermove steht die Fläche zur Verfügung, umgekehrweise aber nicht für den 8. Juli. Das war so das erste Sprech, was kam. Dann hieß es, dass das Heiligengeistfeld möglicherweise auch für Polizeieinsatzkräfte zur Verfügung stehe. Man wisse das noch nicht so ganz genau. Mittlerweile hat man jetzt mal die Katze aus dem Sack gelassen und im Rahmen der des Innenausschusses in Hamburg wurde jetzt letzte Woche das G20-Sicherheitskonzept, das vorläufig vom Innensenator vorgestellt. Und der hat ganz klar gesagt, Heiligengeistfeld ist nicht, ist uns viel zu dicht am Gipfelort selber, also weg überhaupt. Ist hier der Millerntorplatz ja eine wunderbare Möglichkeit, wo man doch noch in Sicht und Hörweite demonstrieren und Abschlusskundgebung machen kann. Aber das Heiligengeistfeld sei auf jeden Fall für diese Demo absolut tabu. Die Polizei hat in der Öffentlichkeit und selbst in der bürgerlichen Presse einen ziemlichen Shitstorm für diese blaue Zone geerntet und hat dann relativ beleidigt auch gesagt, also man sei da jetzt doch schon auch so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt die Anmelder hier mit den Inhalten des Kooperationsgesprächs hier schon in die Öffentlichkeit gebracht wäre. Es seien ja nur Gedanken gewesen. Man hätte ja nur mal ihre Überlegungen vorgestellt. Es gäbe halt überhaupt noch keine Überlegungen in die Richtung, dass es hier irgendwelche Demonstrationsverbotszonen geben soll. Der grüne Justizsenator hat dann auch gleich noch selber sekundiert. Also das sei völlig klar, dass es also Proteste in Sicht und Hörweite geben wird. Und da würde er als grüner Justizsenator auch für einstehen, dass also das Demonstrationsrecht natürlich in Hamburg nicht angetastet werden wird. Ich glaube, der hat dafür intern eine unglaubliche Klatsche bekommen, weil er dann tatsächlich 2 Tage später das also dann gleich nicht sicherstellte, dass natürlich Sicherheitsbelange immer auch Vorrang haben müssen und es natürlich klar ist, dass letztlich man dann von der konkreten Sicherheitslage erst abhängig machen kann, was eben in Hamburg möglich ist. Und es ist ja auch so, wenn man in die Media links unten geht und dann einfach nur G20 eingibt als Suchbegriff, dann bekommt man also allein jetzt schon 7 oder 8 Seiten, wo dann pro Trefferseite sind es, glaube ich, mal 15 Einträge, also wo es eigentlich jeden Tag deutschlandweit eine sogenannte Mobilisierungsstraftat mit G20-Bezug gibt. Das ist Hartmut Dudde. Hartmut Dudde ist der Gesamtpolizeieinsatzleiter des G20 in Hamburg. So sieht er sich selber auch am liebsten. Der ist groß geworden unter Ronald Schill, der bekanntermaßen ja seit 2001 für knapp 2 Jahre Innensenator in Hamburg gewesen ist. Hartmut Dudde steht für die sogenannte Hamburger Linie. Das ist ein polizeiliches Konzept des Protestpolicing, das auch bundesweit dann zu so einer Blaupause des Versuchs von sozusagen einer Art von auch Aufstandsbekämpfung geworden ist. Das Prinzip der Hamburger Polizei, für das er eben maßgeblich steht, war eben quasi von vornherein auf Demonstrationen der autonomen Szene, der antifaschistischen Szene eben das polizeiliche Gesetz des Handelns auf die eigene Seite zu bringen. Das gab einen abgestimmten Auflagenkatalog, der sozusagen ohne Unterschied für alle linken Demonstrationen in Hamburg seit etwa 2002 einfach immer standardmäßig halt als beschränkende Auflage durch die Versammlungsbehörde formuliert worden ist. Das hieß also, es gab immer eine polizeiliche einschließende Begleitung. Es gab immer die Auflage, kein Seitentransparent länger als 2 Meter bei sich zu führen. Die Verknotung von Seitentransparenten war verboten. Es war verboten, das Hüpfen, Laufen und Springen auf Demonstrationen. Das wurde also auch sofort mit dem Aufstoppen geahndet, wenn man sich da nicht dran gehalten. Es gab ein faktisches Innenstadtverbot für diese Zeit. Und Hartmut Dudde hat allerdings für dieses Agieren dann im Rahmen von sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen vor dem Verwaltungsgericht im Nachgang dann immer wieder auch Niederlagen kassiert. Also all diese Maßnahmen, die ich gerade geschildert habe, sind vom Verwaltungsgericht dann für verschiedene Demonstrationen aus den Jahren 2007 bis 2009 für im Nachhinein als rechtswidrig erklärt worden. Und auch wenn man vielleicht auf juristische Erfolge immer nicht so viel zählen sollte, weil natürlich das so ein bisschen auch ein Hase-und-Igel-Spiel ist, muss man auch sagen, dass letztlich diese verwaltungsrechtlichen Klagen tatsächlich auch das Agieren der Polizei jedenfalls im Nachgang doch in den 2011er, 12er, 13er Jahren schon auch durchaus auch ein bisschen beschränkt haben und dieses Konzept eben auch mit der juristischen den juristischen Dagegenhalten eben tatsächlich auch ein bisschen eingeschränkt werden konnte. Hartmut Dudde, da gibt es so einen Ausspruch, da wurde immer gesagt, wo andere Polizeieinsatzführer die Wasserwerfer in der Nebenstraße bereitstellen, da hat er schon mit seinen Wasserwerfereinheiten das Schanzenviertel gekerchert so und so war der auch wirklich unterwegs. Im Sommer 2008 gab es mal nach einer nächtlichen Auseinandersetzung vor der Roten Flora die Behauptung der Polizei, dass Straftäterinnen sich in die Flora zurückgezogen hätten. Dann hat die Einsatzreserve der Polizei die Flora quasi umstellt und gewartet, bis dann die gesamte Bereitschaftspolizei unter der Regie von Dudde anrückte, der dann, weil er nicht freiwillig in die Flora gelassen werden sollte, dann angedroht hatte, mit einem Räumfahrzeug halt einen Seitenzugang sozusagen einzureißen, um sich Zugang zu verschaffen. Und als dann Anwälte ihn darauf hingewiesen haben, dass das möglicherweise erstens nicht verhältnismäßig ist und auch eine überproportionale Gefährdung auch für die Menschen im Gebäude sein könnte, hat er dann doch nochmal gnädigerweise von so einer robusten Art und Weise des Zutritts abgesehen. Aber wie gesagt, das ist wirklich der Mann fürs Grobe und ohne, dass man jetzt zu sehr eben auch solche polizeilichen Einsatzkonzepte personalisieren sollte. Die machen da alle ihren schlechten und aber auch effizienten Job, ist er schon auch eine wirkliche polizeiliche Ansage, dass er jetzt den G20 als Gesamtpolizeieinsatzleiter eben auch leiten wird. So. Da gibt es natürlich noch sozusagen die natürlichen politischen Vertreter solcher, das ist also Joachim Lenders, Vorsitzender in Hamburg der Deutschen Polizeigewerkschaft, und das Deutsch muss man dreimal betonen. Das ist jemand, der auch als politischer, innenpolitischer Grobmotoriker, also regelmäßig wahlweise den flächendeckenden Einsatz von Gummigeschossen für die Polizei fordert, die Ausrüstung aller Beamten mit Tasern und andere innenpolitische Zumutungen, also für blendende Ideen hält und der natürlich jetzt auch gerade im Kontext des G20-Gipfels auch sozusagen für die polizeiliche Propaganda erhebliche Bresche in der Öffentlichkeit gerade auch versucht zu schlagen. Ja, das sind dann nochmal die Akteure. Das ist der Innensenator von Hamburg, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob er nach dem G20 noch Innensenator sein wird. Das ist der festes Landesamt für Verfassungsschutz, ein SPDler, Thorsten Voss. Und das ist nochmal ein Beispiel eben auch für das umfangreiche polizeiliche Konzept jetzt im Vorfeld des G20. Es ist so, dass die Hamburger Polizei natürlich seit einem Dreivierteljahr jetzt sich auch polizeilich vorbereitet. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also Michael Zorn, das ist der Leiter der niedersächsischen Bereitschaftspolizei. Der ist auch mit seinen Hundertschaften jetzt regelmäßig in den letzten Dreivierteljahr jetzt immer wieder schon auch in Einsätzen in Hamburg eingebunden gewesen. Das waren zum Beispiel St. Pauli-Spiele oder auch die Bundesligaspiele des HSV. Aber auch bei anderen demonstrativen Anlässen werden jetzt ganz gezielt auswärtige Einheiten sozusagen auch in die sogenannte Einsatzabschnittsführung Demonstration eingebunden, um quasi ganz praktisch sich mit den Hamburger Gegebenheiten vertraut zu machen, die entsprechenden Schnittstellen der Kommunikation eben auch kennenzulernen. Ich habe denen zum Beispiel bei Tag der deutschen Zukunft, Antifa-Demo, Gegendemonstration 2012 eben dann tatsächlich als Einsatzabschnittführer gegen Aktivitäten links kennengelernt. Und wie gesagt, das findet eben jetzt auch sukzessive im Vorfeld des G20 statt. Das heißt, ihr dürft auch davon ausgehen, dass eben neben den Hamburger Polizei Einheiten auch auswärtige Polizeieinheiten, also mit den Gegebenheiten in Hamburg teilweise auch relativ gut vertraut sein werden.
Genau, also das ist sozusagen die neue Leitzentrale. Das ist ein riesengroßer Bildschirm und das sind weitere Bildschirme. Und zum einen ist es so, dass die Polizeieinheiten halt mit GPS-Sendern ausgerüstet sind. Das heißt, die Polizei kann in Echtzeit auf dieser Karte genau sehen, welche Polizeieinheiten sich wo verhalten. Und auf der Hundertschaftsebene gibt es dann quasi so eine Art Pad. Das heißt, die können auch direkt sehen, was los ist. Das ist für uns eine schlechte Nachricht, weil das nämlich bedeutet, dass die Polizei wahrscheinlich doch im Gegensatz zur Vergangenheit möglicherweise doch wesentlich zielgerichteter auch mit ihren Polizeieinheiten agieren kann, weil die dann quasi wie in so einem Computerspiel so ein bisschen sehen, was um sie herum los ist. Und das Stichwort Helikopter ist insofern relevant, dass nämlich hier auf diese Bildschirme und auch dort teilweise die Helikopterbilder in Echtzeit aufgespielt werden. Das heißt, eben in der Einsatzzentrale kann man sozusagen direkt sehen, was auf der Straße los ist. Und dann natürlich wesentlich zielgerichteter und auch taktisch fein abgestimmter agieren. Das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir auf OSZE die ganze Zeit diese Hubschrauber gekreist haben, weil das war wirklich wie in diesem schlechten Film das fliegende Auge. Also klar, dass das auch ein einsatztaktisch total wichtiges Element in der Führung der Polizeikräfte war. Das ist nochmal ein bisschen dichter. Also diese sinnigen Helme, ne? Da kann man dann zum Beispiel sehen, das ist jetzt eben ein Beispiel tatsächlich vom OSZE-Einsatz. Also das heißt, dass eben hier die dritte Hundertschaft war offenbar zum Raumschutz hier eingesetzt. Hier, wo es so grün drum ist, sind die ganzen Führungsstäbe der jeweiligen Hundertschaftsführer. Hier, das sind die Symbole für die Wasserschutzpolizei, die eingesetzt war. Hier nochmal so eine massierte, das ist hier beim Rathaus. Das heißt, man kann also wirklich relativ genau sehen, welche Bulleneinheiten sich wo eben auch aufhalten.
Was ein wichtiges Element eben der polizeilichen G20 sein wird eben auch die Deutungshoheit über die Ereignisse. Ihr habt das selber in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass das sogenannte Twittern ein ganz wichtiger Teil des polizeilichen Konzeptes geworden ist. Das ist der aktuelle Polizeipressesprecher. Polizeipressesprecher ist in Hamburg ein Karrierejob. Also das ist einer der Vorvorgänger, der ist jetzt Polizeipräsident. Das ist der Vorgänger von Timo Zill, Mirko Schreiber, der ist jetzt Leiter einer LKA-Abteilung. Wie gesagt, Ralf Mayer ist mittlerweile Polizeichef geworden. Und das ist auch jetzt, hat die Polizei schon ein großes Augenmerk darauf. Sie wird während des G20 selber eben auch mit ein Team von über 25 Beamten und Beamtinnen halt eben auch polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in der Zeit durchführen. Das ist der aktuelle Leiter der Hamburger Bereitschaftspolizei, Heino Frerk. Der wird unter anderem auch für die Demonstration am 6.7. und auch am 8.7. dann die Einsatzführung direkt an der Demo durchführen. Ich habe gesagt, 15.000 Polizeibeamte, das ist viel zu niedrig angesetzt. So, es wird also ein erheblich größeres Polizeiaufgebot in der Stadt sein. Es ist davon auszugehen, dass es auch wegen der Anforderungen der ausländischen Sicherheitskräfte eine erheblich größere rote Zone geben wird. Das ist jetzt mal so eine ganz willkürliche Grenzziehung. Das entspricht ungefähr der südlichen Grenze der blauen Linie. Also es dürfte relativ realistisch sein, dass das hier eben also ein Minimum dessen sein wird, was sogenannte rote Zone ist, und da ja die Elbphilharmonie auch noch eine Rolle spielt, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das hier also ein Minimum an sogenannter roter Zone sein wird. Vielleicht gibt es eben so ein Orwellsches Sprech, dass man dann sagt, ja, es gibt keine rote Zone, aber es wird sicherlich so einen massiven Polizeiring in diesem Bereich Hamburgs geben, dass also wirklich an jeder Straßenecke mindestens ein Zug bereites Polizei stehen wird und jeder, der irgendwie nach alles, was links von der CDU vom Erscheinungsbild sein wird, dürfte also an diesen Tagen nicht besonders weit in dieses Gebiet hier vordringen. Das ist die Messe, da findet der G20 statt. Das hier ist die Moorweide, die eben auch nicht gehen soll. Und also wie gesagt, diesem Bereich. Neben den polizeilichen Aktivitäten in Hamburg ist es aber ganz klar, dass die Bundespolizei, die war während des OSZE mit über 2000 Beamten im Einsatz, und davon war der größte Teil der Beamten tatsächlich im gesamten Bundesgebiet tätig. Das heißt, die Bundespolizei hat also ganz gezielt die gesamten Anreisewege nach Hamburg überwacht. Das war tatsächlich auch für die erklärtermaßen eine Generalprobe, auch für den G20. Es ist also so, das ist übrigens gerade heute in der Presse bekannt gegeben worden. Ich hatte das bis jetzt immer als eine Einschätzung, was auf uns zukommen wird, an dieser Stelle genannt. Jetzt ist es vom Hamburger Innensenator beglaubigt worden, dass es so kommen wird. Das Schengen-Abkommen wird außer Kraft gesetzt werden. Es wird Grenzkontrollen geben, und zwar an allen bundesrepublikanischen Grenzen. Das heißt also, es wird den Versuch geben, eben die Ausreise von gewaltbereiten ausländischen Demonstranten und Demonstrantinnen zu unterbinden. Hamburg macht sich insbesondere Sorgen wegen der geplanten Anreisen aus dem skandinavischen Raum, weil es da mittlerweile ein breites, organisiertes Vorbereitungstreffen in dem Raum gibt. Aber das Gleiche gibt es auch schon in Griechenland. Also seit Sommer letzten Jahres gibt es ein griechenlandweites Vorbereitungstreffen der anarchistischen autonomen Gruppen mit dem klaren Thema G20 in Hamburg. Da wird also einiges auf Hamburg zukommen. Die Schweiz hat jetzt schon einen Sonderzug organisiert. Es gibt aus Barcelona schon organisierte Zusagen für Anreisen. Da wird also ein recht munteres Völkchen sich sowieso im Juli auf den Weg machen. Und deswegen gibt es bereits jetzt schon ein entsprechendes Konzept der Bundespolizei, eben die Grenzen zu überwachen, natürlich die gesamten Bahnstrecken zu überwachen, natürlich aber auch das Fernbusnetz zu überwachen. Da dürfte es also ein relativ elaboriertes System der Rasterfahndung geben, um da möglichst viel dann auch an Anreise zu unterbinden. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass es natürlich ein weitgehendes Versuch geben wird, und das ist jetzt nochmal das Stichwort Summit Policing. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Hamburger Polizei sehr wahrscheinlich doch auch ein Teilversammlungsverbot vor dem G20 erlassen wird, weil es eben sonst so sein wird, dass also allerspätestens ab dem 4. Juli, am 5. Juli, am 6. Juli die Polizei also schon bereits drei heiße Tage haben wird, wo sie sich mit gewalttätigen demonstrativen Auseinandersetzungen ganz sicher, insbesondere wenn das Wetter gut sein wird, in Hamburg auseinandersetzen werden muss. So, und da ist sozusagen noch kein einziger Gast in dem Versuch, vom Hamburger Flughafen auf den Protokollstrecken, die dann freigehalten werden, Richtung Innenstadt zu fahren, weil es natürlich allerspätestens ab dem 6.7. auch Versuche geben wird, eben auch genau diese gesamten Strecken eben auch zu blockieren. So. Deswegen muss man sich darauf einstellen, dass es also ein relativ weitgehendes Teilversammlungsverbot mit einer Allgemeinverfügung eben auch geben wird. Ich denke, dass sicherlich aus ganz grundsätzlichen politischen Gründen davon die Demo am 8. Juli möglicherweise nicht betroffen wird. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass unter anderem auch die autonome Vorabenddemo am 6. Juli möglicherweise schlichtweg verboten werden wird. Das muss man sehen. Das ist, wie Sie gesagt, auch jetzt ein bisschen noch der Blick in die Glaskugel. Aber davon auszugehen, dass es allein eine Beauflagung dieser Demonstration geben wird und auch der anderen Demonstration, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und dazu kommt noch, dass eben auch jetzt schon die Ansagen immer deutlicher werden. Die Polizei hat eben gesagt, es wird kein großes G20-Camp in Winterhude geben. So. Es wird keine Auftaktkundgebung am 8.7. auf dem Moorweidenplatz geben. Es wird auf keinen Fall eine Demonstration, eine Kundgebung im Bereich der Messe geben. Es wird auf keinen Fall eine Abschlussgebung für ihn auch immer auf dem Heiligen Geistfeld geben. Es wird auf keinen Fall Demonstrationen im Bereich der Hamburger Unstadt Jungfernstieg-Mönckebergstraße geben. Das ist wieder so ein bisschen die Hamburger Linie der 2000er Jahre so. Also die vollmundigen Ankündigungen, es wird nur minimalste Einschränkungen hier im Bereich der Messe für die Anwohnerinnen geben, ansonsten wird man in Hamburg vom G20 nicht besonders viel mitkommen. Die sind also ganz sicherlich nicht das Papier, auf dem diese Pressemitteilungen in den letzten Wochen und Monaten geschrieben worden sind, wert.